auch Stress, Akkordartig geht und um Päckchen verschicken, da haben Leute auch Stress. Akkordarbeit, da geht's richtig zur Sache. Aber in vielen, vielen Bereichen geht's jetzt aufs Ende des Jahres zu und Weihnachten ist irgendwie eine ganz stressige Zeit. Und Weihnachten trägt mit dazu bei, dass der Stress anwächst. Weihnachten hat Konsequenzen. Es gibt einen Ökonom, der Amerikaner Joel Waldvogel, der hält Weihnachten für eine Orgie der Wertvernichtung. Es ist schon hart, aber ist ja auch was dran. Was Weihnachten anrichtet, ist schon auch erschreckend. Aber Weihnachten hat auch viele positive Konsequenzen, nämlich man kommt vielleicht mal zur Ruhe. Ich hoffe, euch ging es so, dass ihr zumindest gestern mal innerlich ruhig geworden seid, dass man sich aufs Weihnachtsfest einlassen kann, auf das, was da passiert ist. Weihnachten hat die Konsequenz, dass man mal wieder Zeit hat mit der Familie, vielleicht mit Leuten, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Das ist auch eine schöne Konsequenz. Die Geschenke, die man kriegt an Weihnachten, das gute Essen, das man genießen kann. Weihnachten ist für manche so, dass die Welt dann plötzlich mal stillsteht. Es wird dann ruhig, es wird gemächlich. Weihnachten hat Konsequenzen. Das sagt auch ein bedeutender Theologe des 20. Jahrhunderts. Er ist schon gestorben. Er heißt Helmut Gollwitzer. Und er schreibt, Weihnachten hat Konsequenzen. Und Weihnachten kann man nicht haben ohne Konsequenzen. Ein Weihnachten ohne Konsequenzen wäre so sinnlos, wie es leider tatsächlich von vielen gefeiert wird. Ein sinnloses Weihnachten. Ich habe mich erinnert, ich habe manche Male ein sehr sinnloses Weihnachten erlebt, weil ich keinen Zugang bekommen habe zu dem, was dann Weihnachten eigentlich passiert ist. Was sind die Konsequenzen von Weihnachten? Weihnachten, mit Weihnachten beginnt die beste Botschaft, die es jemals gegeben hat. Das Evangelium. Das startet damit, dass Gottes Sohn auf diese Welt kommt. Und es muss ja Konsequenzen für uns haben. Und lasst euch mal mit mir darauf ein, was Jesus an Weihnachten, ich sag's mal, angerichtet hat. Und ich möchte einen Bibeltext lesen aus dem Galaterbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 7. Ist kein typischer Weihnachtstext und trotzdem wird er heute auch in anderen Kirchen gepredigt. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er doch Herr ist über viele Güter. Sondern er untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern ein Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Das ist eine Revolution, das ist was ganz Besonderes, was an Weihnachten passiert ist, was die Konsequenz von diesem Fest auch für unser Leben ist. Die beste Nachricht der ganzen Welt, die größte Neuerung, die es jemals gegeben hat in der Geschichte der Religionen. Gott wird Mensch, um die Menschen zu seinen Kindern zu machen. Das ist an Weihnachten passiert. Jesus kommt in diese Welt, um uns zu seinen Kindern zu machen. Das ist der ganze Plan, das Ziel hinter Weihnachten. Für uns ist das ja relativ normal schon irgendwie dieser Spruch, zumindest für uns Christen hier in der Gemeinde, dieser Spruch, wir sind doch alle Kinder Gottes. Ganz normal, ich bin Kind Gottes, du bist Kind Gottes, wir sind irgendwie Kinder Gottes. So gar nichts mehr Besonderes, gar nichts mehr, was uns groß, ja oft auch gar nicht mehr so richtig freut. Weil es ist ja so, wissen wir ja schon längst. Aber eigentlich ist es das Schönste und das Beste, was uns im Leben passieren kann. Nämlich, dass wir keine Knechte sind, keine Knechte mehr sind. Dass wir nicht die Untergebenen sind von einem Gott, der schon mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht und sagt, ja, komm mir bloß heim. Sagt Wolfgang Buck mal so schön, dass die Franken eins der wenigen Völkchen ist, die damit drohen, nach Hause zu kommen. Ja, komm mal bloß heim. Da wirst du was erleben. Ich helfe dir. Also, man droht mit Hilfe. Ich werde schon helfen. Aber Gott ist nicht so jemand, der dasteht und sagt, ich werde schon helfen, komm mal bloß heim. Sondern Gott ist unser Vater im Himmel, der uns liebt, der sich freut, wenn wir zu ihm kommen, der mit offenen Armen dasteht und der mich in seine Arme nimmt, der mich adoptiert. Ich bin adoptiert als Kind Gottes. Dazu kommt Jesus in diese Welt, um mich bei der Hand zu nehmen und mich zu Gott zu führen und mich zum Kind Gottes zu machen. Weil Kind Gottes werde ich nicht, indem mir jemand einen Brief zuschickt, wo dann draufsteht, möchtest du oder wollen Sie, kennt sich ja vielleicht gar nicht, wollen Sie mein Kind werden, ich würde Sie gerne adoptieren. Ja, nein, vielleicht können Sie ankreuzen und schicken Sie den Brief bitte zurück. Sondern Kind wird man, adoptiert wird man, wenn man sich kennenlernt, wenn Vertrauen da ist und man dann gemeinsam sagt, ja, wir wollen das. Wir wollen diese Kindschaft, diese neue Kindschaft gemeinsam wagen. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen dem Stand eines Knechtes, und das beschreibt Paulus in dem Text, und dem Stand eines Kindes. Das sind Welten dazwischen. Und ich möchte euch das nur kurz nicht malen, sondern schreiben. Hier ist eine Bremse drin. Naja, ist egal. Ein Kind und ein Knecht. Ich mache mal eine Linie dazwischen, weil da wirklich, da ist ein unheimlicher Unterschied. Ein Knecht ist deswegen Knecht, weil er mit seinem Herrn einen Tauschhandel eingegangen ist. Also ein Tauschhandel. Ich arbeite für dich, ich mache was für dich. Ich bin im Stall und kümmere mich um die Tiere, oder ich, moderne Tauschverträge sind, ich arbeite für dich, ich mache da die Arbeit für dich und du gibst mir dafür Geld. Kindschaft funktioniert nicht auf Tausch, sondern es ist schlicht und einfach, basiert es auf Liebe. Du bist mein Kind, ich liebe dich. Und wenn so ein Kind auf die Welt kommt, das feiern wir an Weihnachten, dann ist es ja nun wirklich kein Tausch, weil das Kind den Eltern erstmal gar nichts geben kann, zumindest nichts Handfestes. Ein Knecht schließt einen Vertrag ab mit seinem Herrn. Muss alles geregelt sein, es ist genau limitiert, wie viel er arbeiten muss, wie viel er bekommt, das ist alles begrenzt. Das Kind steht zum Vater oder zu den Eltern in einer Beziehung. Das sind Dinge oft überhaupt nicht klar geregelt. Da ist gar nichts begrenzt, eingegrenzt, sondern es ist relativ viel Spielraum, viel Platz. Hier ist man in der Knechtschaft, man ist gebunden. Hier ist man frei. Man hat Freiheiten, die Freiheiten eines Kindes. Hier kriegt man einen Verdienst. Das Kind bekommt keinen Verdienst dafür, dass es Kind ist. Sondern Paulus sagt, das Kind bekommt das Erbe. Und damit meine ich jetzt nicht nur, wenn die Eltern dann gestorben sind, dass sie dann was weitergeben. Hoffentlich haben sie keine Schulden. Das ist Blödsinn, wenn man Schulden erbt. Sondern mit Erbe meine ich auch schon zu Lebzeiten, dass Eltern in ihre Kinder alles rein investieren, was sie haben an Gutem. Gib doch meinen Kindern das, was ich habe. Gib ihnen das Beste von meinem, damit es ihnen gut geht. Und wenn ich dann mal gestorben bin, dann will ich meinen Kindern auch alles geben, was ich habe. Ein Knechtverhältnis ist ein Verhältnis in Distanz. Ein Kind spürt eine Nähe. eine Geborgenheit. Man kommt sich nahe, man ist sich nahe. Also das sind schon große Unterschiede. Man könnte jetzt noch ewig weitermachen zwischen den Unterschieden eines Knechtes und eines Kindes. Aber ihr merkt, das sind Kindschaft basiert auf ganz anderen Grundlagen als Knechtschaft. Knechtschaft ist ein begrenztes Arbeitsverhältnis. Kindschaft ist eine unbegrenzte Beziehung, ein Liebesverhältnis. Kindschaft wurde in allen Generationen, in allen Zeiten sehr unterschiedlich definiert. Auch in der Antike hatte man ein besonderes Bild von Kindern. Wir haben heute ein sehr verklärtes Bild. Kinder sind für uns was ganz Heiliges, was Unschuldiges, was ganz Besonderes. Das hat sich aber auch erst im letzten Jahrhundert entwickelt, dieses Bild von Kind. Aber egal, wie man Kindschaft bewertet, wie man Kindschaft sieht, diese Punkte hier, die bleiben immer in Kraft. Über alle Generationen hinweg. Auch wenn man Liebe anders definiert, Liebe ist für uns heute ein sehr intimes Vertrauensverhältnis. Manche von euch hat vielleicht Kindschaft oder den Vater oder die Mutter noch anders erlebt, nicht in dieser Nähe. Zu Zeiten von Martin Luther hat man ja noch die Eltern gesiezt. Da war schon eine gewisse Distanz da. Und trotzdem war ein großer Unterschied zwischen einem Vater und einem Lehrer. Also egal, wie du Kindschaft definierst, du kommst trotzdem immer bei diesen Punkten raus. So, schieben wir jetzt mal zur Seite. Und das ist das größte Geschenk, das uns gemacht worden ist, dass wir Kinder Gottes sein sollen, sein dürfen. Das ist an Weihnachten passiert und es beschreibt Paulus hier so, Christus ist geboren, er ist das Kind einer Frau, einer menschlichen Frau geworden, er ist Jude geworden unter dem Gesetz, also Jesus ist in eine Religion hineingeboren worden und er war dem Gesetz Gottes auch verpflichtet. Er ist zu uns Menschen gekommen, er ist wirklich in diese Menschheit reingeschlüpft. Er ist nicht von oben gekommen und über allem schwebend, sondern er ist reingegangen, um uns zu erlösen und uns zu Kindern Gottes zu machen. Und da steht das Bild im Hintergrund, jetzt müsst ihr euch so einen antiken Sklavenmarkt vorstellen. Und da werden Menschen verkauft. Sklaven, die gefesselt sind, die angebunden sind. Und jetzt kommen die Leute, die sich das leisten können und holen sich dann die Sklaven, die sie als gut, als stark, als kräftig ansehen, die Arbeit zu verrichten, die gemacht werden muss. Und jetzt kommt Jesus auf diesen Sklavenmarkt. Er geht in den Dreck, in das Elend dort rein. Er kommt zu mir, er befreit mich, er ist der Befreier, er zahlt das Geld für mich nach den Gesetzen, die auf dem Sklavenmarkt gelten. Also kommt er auf diesen Markt nach den Gesetzen, er zahlt das Geld, das gezahlt werden muss und nimmt mich mit. Er nimmt mich mit, nicht damit ich für ihn arbeite. Nicht damit ich jetzt sein Knecht bin, vorher war ich halt Knecht von jemand anders, sondern damit ich frei bin. Und er nimmt mich an der Hand und macht mich zum Kind Gottes. So wie er selbst Sohn Gottes ist, will er, dass ich genauso Sohn oder Tochter Gottes bin. Das ist das Wunder, das an Weihnachten passiert. Dass ich immer sagen darf, ich bin mehr als andere von mir denken, mehr als was ich von mir denke. Ich bin mehr, ich bin Kind Gottes. Sein geliebtes Kind. In jeder Situation meines Lebens. Und wir brauchen auch den Heiligen Geist, steht hier. Jesu Geist, damit wir überhaupt in dieser Kindschaft leben können. Der Heilige Geist, der Geist des Sohnes, der uns immer wieder sagt, du bist Sohn Gottes, du bist Tochter Gottes, du bist Kind Gottes, du bist Kind Gottes, weil wir das so gerne vergessen. Weil wir so gerne vergessen, wer wir eigentlich sind. Und weil wir so oft gering von uns denken. Wie empfange ich diese Kindschaft? Es ist auf jeden Fall ein Geheimnis. Ich kann es gar nicht genau erklären, wie wir Kindschaft eigentlich empfangen. Aber irgendwie holt Jesus uns ab. Da, wo wir stehen. Ich habe ja diesen Satz, man holt jemand ab, da, wo er ist. Aber das hat Jesus wirklich gemacht. Er hat uns da abgeholt, wo wir sind. Er ist zu uns gekommen, hat uns an der Hand genommen und uns zu Kindern Gottes gemacht. Und ich kann letztendlich mich nur dranhängen an diesen Christus und ihm vertrauen. Und ich kann mich nur füllen lassen von diesem Geist der Sohnschaft, der ruft Abba, Abba Vater. Abba ist was man heute noch hören kann, wenn man nach Israel reist. Ich war leider noch nie da, aber habe es mir sagen lassen. Und die Kinder auf der Straße, die spielen dann ihren Papa rufen. Und die sagen nicht Papa, sondern Abba. Abba, Abba, Papa, Papa. Diesen Geist haben wir geschenkt bekommen. Wir sind befreit aus der Knechtschaft. Das ist Weihnachten. Und doch rutschen wir immer wieder zurück in die Knechtschaft. Da war ein kleiner afrikanischer Junge, der irgendwo im Busch gelebt hat und in seiner Nähe von seinem Haus, von seinem Dorf, war eine Missionsstation. Und er ist immer wieder zu dieser Missionsstation hingelaufen, hat sich mit den Kindern des Missionars super verstanden und hat mit denen viel gespielt. Immer wenn ihm langweilig ist, ist er da hingegangen. Und er hat es geliebt, auch da mitzuessen in dieser Missionarsfamilie. Er war schon wie einer der Söhne. Er hat schon dazugehört. Und eines Nachmittags ist er wieder da an dieser Missionsstation. Es ist brütend heiß, die Sonne brennt vom Himmel, der Schweiß läuft ihm runter und alles ruht in Afrika dann so um die Mittagszeit. Und er hat sich überlegt, ich lege mich mal unter den Baum in den Schatten und halt ein kleines Nickerchen. Und als er dann da so unter dem Baum liegt, dann hört er so ein Geschnatter und er guckt auf und er sieht, wie die Enten vor ihm so hin und her laufen. Dann hat er eine Idee. Er holt seine kleine Steinschleuder raus, sucht sich kleine Steinchen und fängt dann an, die Enten, die da vor ihm hin und her rennen, abzuschießen. Und er hat sich gefreut wie so ein kleiner Schneekönig, wenn eins dieser Enten getroffen worden ist und so aufgeschreckt ist und schnell weggelaufen ist und geschnattert. Und ach, das war für ihn eine reine Freude. Bis er einen Stein abschießt und die Ente gar nicht wegläuft, sondern irgendwie regungslos stehen bleibt und zur Seite umkippt. Oh wei. Er läuft schnell hin, er guckt und die Ente ist tatsächlich tot. Er überlegt sich, was mache ich jetzt? Oh nein, so was Blödes. Und er nimmt diese Ente, trägt sie zum Acker und vergräbt sie. Puh. Jetzt ist er erstmal erleichtert, aber irgendwie, was war das? 2 Tage später ist er wieder auf dieser Missionsstation und will eigentlich spielen und läuft an der Küche vorbei und der Koch ruft ihm zu, hey du, komm mal her zu mir. Und der Junge, der läuft brav dahin, dann sagt der Koch, du, komm mal hier rein und heute ist Kartoffelschälen. Was sagt der Junge? Nein, hab keine Zeit und läuft weiter oder will weiterlaufen. Da packt ihn der Koch am Arm, zieht ihn zu sich und sagt, ich habe genau gesehen, was passiert ist. Ich habe gesehen, dass du die Ente abgeschossen hast und dass du sie vergraben hast. Du wirst jetzt für mich arbeiten. Der kleine Junge, in dem gefriert's richtig. Und er lässt sich vom Koch reinziehen in die Küche und fängt an, Kartoffeln zu schälen. So geht es einige Tage weiter, dass er immer wieder Dienste verrichten muss für diesen Koch. Bis er irgendwann keine Lust mehr hat und merkt, dass er in der richtigen Knechtschaft ist. Dass er sich da in was reingegeben hat und dass er keine Lust mehr hat, dass er es nicht mehr will. Und deswegen entscheidet er, jetzt klare Sache zu machen und auch die Konsequenzen zu tragen. Und er geht zu dem Missionar, er klopft bei ihm an der Tür, Der ruft herein, er geht rein und dann steht er da. Und der Missionar strahlt ihn an, freut sich, dass er kommt. Und der Junge denkt sich, wenn der wüsste, was ich ihm jetzt zu sagen habe. Und da rollen ihm auch schon die ersten Tränen runter. Und dann beichtet er und sagt, ich habe eine Ente von deinen abgeschossen. Da sagt der Missionar, jetzt komm mal her zu mir. Und der Junge weiß nicht, was ihm erwartet, wenn er jetzt dahin geht, aber er macht's. Und der Missionar nimmt ihn in den Arm und sagt zu ihm, ich wusste, was passiert ist, die ganze Zeit. Ich habe dich beobachtet. Ich habe nur darauf gewartet, dass du endlich kommst. Ich habe dir längst vergeben. Aber wenn wieder sowas passiert, dann komm zu mir. Das ist eine Geschichte, die uns zeigt, wie leicht wir in eine Knechtschaft rutschen, uns versklaven lassen und nicht als Kinder Gottes leben, sondern Knechte sind der Mächte dieser Welt, davon redet Paulus. Die Mächte dieser Welt. Das ist eine Knechtschaft. Als wir unmündig waren, sagt Paulus, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Was meint Paulus damit? Das klingt ja irgendwie ganz dämonisch und bösartig. Das ist aber gar nicht gemeint. Die Mächte der Welt sind keine dämonischen oder teuflischen oder sonst was Kräfte, sondern hier sind, man kann auch übersetzen, die Elementarkräfte der Welt gemeint. Also das, was unsere Welt so zusammenhält, am Laufen hält. Also die Dinge unseres Alltags, die uns so bestimmen, die uns so ausmachen. Das ist natürlich ganz allervorderst, ist die Zeit zu nennen. Wir sind oft Knechte der Zeit. Die Zeit wird immer enger. Wir haben zwar jeden Tag das gleiche Zeitkontingent, aber trotzdem kommt es uns so vor, als ob die Zeit immer enger wird, gerade vor Weihnachten. Die Zeit legt uns manchmal Ketten an. Und dann kommen wir nicht zu den Sachen, die eigentlich wichtig sind und machen Dinge, die, wo wir denken, dass sie gemacht werden müssten. Die Krisen des Lebens, die uns zu schaffen machen, das sind auch so Mächte, die an uns zerren und ziehen. Das Älterwerden, das wir vielleicht merken, das was mit uns macht. Die vielen Anforderungen, die an uns gestellt werden. Die vielen Stimmen in uns, die sagen, das ist wichtig und mach dies, tu das. Jeder, der uns auf uns einreden will, der in unser Leben reinquatscht. Meine eigenen Gefühle, die auch so Kräfte sind, die mich halten und binden und tragen. Mein Bild, was ich vielleicht von mir selbst habe. Und all diese Kräfte, die ziehen mich immer in die Knechtschaft. Seit Weihnachten ist alles neu. Seit Weihnachten nimmt Jesus uns an der Hand und macht uns zu Kindern Gottes. Darum geht's in unserem Bibeltext im Galaterbrief. Das hat tatsächlich Jesus angerichtet. Weihnachten hat Folgen. Die Folge ist, dass ich wissen darf, ich bin mehr. Ich bin mehr, ich habe einen Befreier, der mich immer wieder aus der Knechtschaft rausziehen muss und mich in die Kindschaft zieht. Du bist mehr. Du bist mehr. Und wenn Weihnachten in unserem Leben keine Konsequenzen hat, dann weiß ich ja auch nicht. Amen. Thank you.